Wir haben bisher einiges gesehen, das charakteristisch ist allgemein für das Buch Ezekiel. Wir haben auch gewisse Perlen so herausgepickt. Das Ziel soll ja sein, wie immer an diesen Bibelstudientagen, wo wir uns Übersichten verschaffen, dass uns das ermutigt, selber das Buch, das jeweilige Buch zu studieren und so gründlicher zu erarbeiten. Nun einige Bemerkungen über die Struktur des Buches. Das Buch Ezekiel zerfällt in drei Hauptteile. Die Kapitel 1 bis 24 beschreiben die Zeit vor der Zerstörung Jerusalems. Sie verkündigen das endgültige Gericht Gottes über Jerusalem, den herrlichen Tempel, das jüdische Volk und seinen souveränen Staat. Zweitens, die Kapitel 25 bis 32, soll das heißen, enthalten die göttliche Gerichtsankündigung über 7 nicht-jüdische Nationen und Städte. Drittens, die Kapitel 33 bis 48 stellen Gottes herrlichen Plan im Blick auf eine vollständige Wiederherstellung des jüdischen Volkes, des Landes Israel, der Stadt Jerusalem und des Tempels vor. Wir sehen also, die Teile 1 und 3 entsprechen sich, während der Teil 2 ein Einschub ist, der eben über Israel und Israels Zukunft hinausgeht und die Heidenvölker behandelt. Wir können den ersten Teil, Kapitel 1 bis 24, überschreiben mit der Weggang der Herrlichkeit des Ewigen. Also der Weggang der Schechina aus dem ersten Tempel. Der zweite Teil, den zweiten Teil überschreiben wir das Gericht über die Nationen, also die Heidenvölker. Der dritte Teil wird betitelt mit die Rückkehr der Herrlichkeit des Ewigen. Also so wie wir im ersten Teil sehen, wie die Schechina weggeht aus dem ersten Tempel, so sehen wir im letzten Teil die Rückkehr der Schechina in den letzten Tempel, in den dritten Tempel. Natürlich können wir jetzt diese groben drei Teile noch weiter unterteilen. Und diese Kleingliederung, die hat man hier auf dem Blatt. Aber das nützt nicht sehr viel, wenn ich jetzt das alles so einfach durchlese. Das kann man selber für sich machen. Und diejenigen, die die Kassette hören werden, die können auf der Homepage rogerlie.ch das entsprechende Skript gratis runterladen. Dann hat man diese Übersicht auch. Aber vielleicht, gerade was den letzten Teil anbetrifft, da möchte ich etwas ausführlicher werden. Und zwar deshalb, weil wir heute Morgen die Kapitel 40 bis 48 behandelt haben, die aber zu einem größeren Teil gehören, der eben mit Kapitel 33 beginnt. Wir können also sagen, 33 bis 39 ist für sich ein Block, der Weg zur Wiederherstellung Israels. Da hat es auch einen kleinen Schreibfehler. 33,1 bis 39,28. Da wird der Weg hin bis zur Wiederherstellung des tausendjährigen Reiches beschrieben, während dann die Kapitel 40 bis 48, die beschreiben den neuen Tempel und die neue Landverteilung. Also das Ergebnis dieses Weges. Wenn wir Die erste Unterteilung, 33 bis 39, der Weg zur Wiederherstellung Israels, ein bisschen genauer gliedern. Dann sehen wir erstens Hesekiels Verantwortung als Wächter. Das ist Kapitel 33. Er hat als Prophet eine Wächterfunktion, um Israel diese Dinge vorzustellen. Der Weg zur Wiederherstellung. Dann zweitens, Kapitel 34, da finden wir das Thema die falschen Hirten und der gute Hirte. Da werden diese vielen Verführer im Volk Israel angeprangert als falsche Hirten. Und wie sie dem Volk Schaden zugefügt haben. Aber dann endet das Kapitel mit einer wunderbaren Aussicht auf den Messias, der als der gute Hirte Israels vorgestellt wird. Der schließlich die zerstreuten Schafe, die zerstreut wurden wegen den schlimmen Hirten, sammeln wird und im Land in der Endzeit schließlich weiden wird. Dann drittens bilden Kapitel 35 und 36 ein Block. Hier überschrieben mit Edom und die Berge Israels. Gerade vor der Pause haben wir uns mit Kapitel 36 beschäftigt, mit dieser Prophetie über die Berge Israels. In Kapitel 35 geht es um eine Prophetie gegen ein Gebirge, gegen das Gebirge Edom. Während Kapitel 36 eine Prophetie ist zugunsten eines Gebirgszuges, nämlich zugunsten der Berge Israels. Merken wir, diese zwei Kapitel gehören zusammen zu einer Einheit. Die Berge Edoms, Südjordanien, das ist das Heimatgebiet der Nachkommen von Esau, oder wie er später genannt wurde, Edom. Und das Gebirge Edom wird hier angeprangert, dass sie Israel, dass ihre Bewohner Israel gehasst haben und dass sie diese Berge Israels an sich reißen wollten. Und das ist ja interessant, weil effektiv im Krieg 1948, 1949, tatsächlich Jordanien die Berge Israels in Besitz genommen hat und sogar annektiert hat. Bis 1967. Und die Weltpolitik hat nichts gesprochen von einem Palästinenserstaat, der da endlich mal gegründet werden sollte. Es war einfach jordanisch. Und erst als dann der Sechstagekrieg kam und Israel diese Berge Israels erobert hatte, dann kamen sie so ins Gerede der Leute. Das ist also ganz interessant mal zu wissen. Aber Kapitel 35 kündigt also an, das Gericht über Edom, weil sie die Berge Israels an sich reißen wollten. Das ist also eine ganz interessante Prophetie über die Zukunft Jordaniens, die mit Gericht enden wird. Wir haben in Kapitel 37, das ist hier viertens, Israels Auferstehung. Hier wird das Volk Israel beschrieben als eine Unzahl von Totengebeinen in einer riesigen Talebene, vertrocknet, und diese Knochen sagen, wir haben keine Hoffnung mehr. Und schließlich werden diese Knochen belebt und sie stehen auf und es wird erklärt, das ist das Volk Israel, das in der Endzeit wieder neu zum Leben kommen soll. Eine ganz gewaltige Prophetie. Schließlich fünftens, Kapitel 38 und 39, wird der Untergang des letzten Feindes, Gog aus dem äußersten Norden, beschrieben. Gog ist der Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. Und es ist tatsächlich so, dass diese Stammesnamen Mesech und Tubal, das hat später gegeben den Namen Moschowiter und Tobeliter. Das waren Völker zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer, die später entscheidend waren für die Entstehung des russischen Volkes. Und dieser Gog wird also beschrieben als der Fürst von Mesech und Tubal, der aus dem äußersten Norden Israel in der Endzeit angreifen wird. Der äußerste Norden, wenn man auf dem Globus schaut, von Israel aus, das ist der Nordpol, aber dort wohnt ja niemand. Wenn man noch vorher stoppt, da wo es noch Leute gibt, dann ist man in Russland. Tatsächlich. Also hier wird ein endzeitlicher russischer Angriff aus dem äußersten Norden beschrieben. Mag man sich erinnern, ich habe heute Morgen gesprochen über den Angriff des Königs des Nordens nach Daniel 11, Vers 45. Der König des Nordens, dieser Ausdruck in Daniel, war in der erfüllten Prophetie immer eine Bezeichnung für Syrien. Allerdings Großsyrien bis nach Pakistan. Und diese Macht wird Israel angreifen am Anfang der großen Drangsalszeit. Das ist nicht zu verwechseln mit diesem Angriff aus dem äußersten Norden. Dieser Angriff kommt erst, wenn Israel in Sicherheit ist. Ezekiel 38, Vers 8. Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden. Am Ende der Jahre, das heißt in der Endzeit, am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, welche beständig verödet waren. Und es ist herausgeführt aus den Völkern, und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Und du sollst hinaufziehen wie ein Sturm, herankommen sollst wie eine Wolke sein, um das Land zu bedecken, und alle deine Haufen und viele Völker mit dir. Eine Unzahl von Völkern, die also Russland begleiten wird, wird in den Versen davor beschrieben. Völker aus Asien, Europa und Afrika. Aber schauen wir, dieser Angriff wird also kommen in der Endzeit. Das ist die Zeit, in der das Land Israel wiederhergestellt wird. Ja, das ist eine Tatsache, erst seit 1882, dass dieses Land in einem jahrzehntelangen Prozess wiederhergestellt wurde. 1948 kam es dann zur Staatsgründung. Immer mehr sind eingewandert aus allen 5 Kontinenten, das aus vielen Völkern gesammelt ist. Und man hat in diesen 122 Jahren hat man das verwüstete Land, das man Palästina nannte, wieder neu fruchtbar gemacht. Man hat aber Millionen von Bäumen gepflanzt. Und hier heißt es, auf die Berge Israels, welche beständig verödet waren. Also lange Zeit eine Öde, aber jetzt in der Endzeit wird dieses Land wiederhergestellt. Aber schließlich heißt es hier, sie wohnen in Sicherheit allesamt. Es hat nie ein Jahr gegeben seit 1882, wo die Juden im Land der Vorväter in Sicherheit wohnten. Wann kann Israel in Sicherheit sein? Erst dann, wenn das geschehen ist, was wir im Kapitel davor lesen. 37, Vers 20. Und mein Knecht David wird König über sie sein. Und sie werden allesamt einen Hirten haben. Und sie werden in meinen Rechten wandeln und meine Satzungen bewahren und sie tun. Dieser Ausdruck Knecht David ist im Alten Testament wiederholt eine Bezeichnung für den Messias, der von König David abstammen sollte. Auch zum Beispiel in Hosea 3, Vers 4, wo es heißt, Israel viele Tage ohne König, ohne Fürsten, ohne Schlachtopfer. Danach werden sie zurückkehren und den Herrn, ihren Gott und David, ihren König suchen. Am Ende der Tage. Sogar der jüdische Kommentar, ein berühmter Kommentar, Metzudat David aus dem Mittelalter, sagt zu Hosea 3, ihr König David, das ist der Messias. Also zu ihm werden sie in der Endzeit zurückkehren. Und wenn er kommt, wird er herrschen. Sie werden ihn haben als einen guten Hirten. Einen Hirten. Und dann wird Israel in Sicherheit wohnen. Und dann soll auch der Tempel gebaut werden, Vers 26. Und ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen machen, ein ewiger Bund wird es sein, wird es mit ihnen sein, und ich werde sie einsetzen und sie vermehren, und ich werde mein Heiligtum in ihre Mitte setzen, ewiglich. Und dann kommt Kapitel 38. Also, was hier beschrieben wird, ist ein Angriff, nachdem der Messias bereits zurückgekehrt ist. Dann werden sie in Sicherheit wohnen und dann wird dieser Angriff kommen. Dieser Angriff ist gewaltig, mit einem derart großen Heer. Aber man muss mal die Beschreibung weiterlesen in Kapitel 38 und 39. Dann merkt man, wir haben ein paar Fragen zu den Waffen. Diese Waffen werden benutzt werden schließlich als Heizmaterial. Also ich greife vor, diese Armee wird Israel angreifen, wird auf die Berge Israels kommen und dann wird Gott sie mit Feuer vom Himmel vernichten. Die Waffen werden dann gesammelt und man kann 7 Jahre damit heizen. Wie kann man mit Flugzeugen, mit Düsenflugzeugen und mit Tanks und so weiter heizen? Also man hat ja schon viele ökologische Ideen, ja? Aber wie man mit Abfall heizen kann, aber mit diesen Waffen. Nun, ist ganz einfach. Es gibt eine ganz einfache Lösung. Wenn der Messias zurückkehrt auf dem Ölberg, da wird die Drangsalszeit zum Ende kommen, nach 1260 Tagen. Der Jesus wird der Selbstvernichtung der Menschheit ein Ende setzen und dann kommt es zur weltweiten Abrüstung. Das, was wir Völker der Welt nicht geschafft haben bis heute, das wird er schaffen. Die totale Abrüstung, da können wir aufschlagen, Micha, Prophet Micha. Und das ist ja die Bibelstelle, die Sie eigentlich kennten. Denn die ist ja dargestellt vor dem UNO-Gebäude in New York. Und das war noch ein Geschenk von den gottlosen Kommunisten. Das ist schon ironisch. Micha 4, Vers 1. Und es wird geschehen am Ende der Tage, also in der Endzeit. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen. Das ist der Tempelberg. Berg des Hauses, hebräisch Har HaBayit, das ist der normale Ausdruck auf Hebräisch für Tempelberg. Also der Tempelberg des Herrn wird feststehen. Auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Wir wissen warum. Jetzt kommen wir noch zur Auffaltung, ja? Haben wir heute Morgen gehabt. Und Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Tempelberg und zum Haus des Gottes Jakobs, das ist der Hesekiel-Tempel. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen und wir wollen wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion wird ausgehen das Gesetz oder die Weisung und das Wort des Herrn von Jerusalem. Es gibt manche Voreiligen, die meinen, heute schon geht das Wort von Zion aus, ja? Und wenn man meint, die beste Bibelauslegung kommt heute aus Zion, dann ist man falsch im Kalender. Das ist noch nicht so. Aber das wird so sein, wenn der Herr Jesus zurückkommt. Dann geht sein Wort von Zion aus, aus Jerusalem. Und weiter. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen mächtigen Nationen bis in die Ferne. Also alle zwischenstaatlichen Konflikte wird der Herr lösen. Das, was wir in unserem großen Verein nicht geschafft haben bis heute, wir sind ja auch Mitglieder, jetzt können wir mitsprechen. Die UNO ist ein Verein und wir sind alle Mitglieder, oder mindestens die meisten von uns. Und Das haben wir nicht geschafft. Recht sprechen zwischen Völkern. Aber das wird dazu führen, und sie werden ihre Schwerter zu Pflugmessern schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Keine Rekrutenschule mehr. Also im Tausendjährigen Reich gibt es keine Rekrutenschule mehr. Können die Jugendlichen schon jubeln. Sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Und sie werden sitzen, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken. Warum? Sie werden in Sicherheit wohnen. Also die weltweite Abrüstung wird so geschehen, dass man das nicht einfach nur so vernichtet, sondern da wird man Recycling betreiben. Ja? Schwerter zu Pflugmessern, Speere zu Winzermessern. Und dann kommt diese Sicherheit. Aber selbst dann wird die Saat des Kommunismus noch aufgehen. Und Rosh Gok vom Lande Magog, der Fürst von Rosh, Mesech und Tubal, wird eine Großinvasion mit herkömmlichen Waffen unternehmen gegen Israel. Aber ich meine, selbst traditionelle Waffen sind tödlich. Ich meine, die großen Massen, die umkommen im Krieg, das ist nicht erst seit den modernen Massenvernichtungswaffen. Das war früher. Furchtbar, wie viele Menschen in den alten Kriegen gefallen sind. Ja gut, die werden kommen, Israel ist in Sicherheit, und dann wird der Herr endgültig Ruhe schaffen. Und zwar so, dass es heißt in Hesekiel 39, Vers 7, ich lese zuerst Vers 4, auf den Bergen Israels wirst du fallen, du und alle deine Haufen und die Völker, die mit dir sind. Den Raubvögeln allerlei Gefieders und den Tieren des Feldes habe ich dich zur Speise gegeben. Auf dem freien Feld sollst du fallen. Und dann heißt es in Vers 7, und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines Volkes Israel. Und werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden wissen, dass ich der Herr bin, der Heilige in Israel. Siehe, es kommt und es wird geschehen, spricht der Herr, der Ewige. Das ist der Tag, von welchem ich geredet habe. Also Gott sagt, nach diesem Angriff lasse ich nun meinen Namen nicht mehr weiter entweihen. Da ist Stopp. Das heißt also, das ist der letzte Angriff. Manche Ausleger haben das gleichgesetzt mit dem König des Nordens, mit dem die große Drangsalszeit ja eröffnet wird, nachdem der Antichrist das in den dritten Tempel entweihen wird. Aber das ist nicht das Gleiche, das kommt ganz am Schluss, und nach diesem Angriff ist fertig für 1000 Jahre. Nur noch nach 1000 Jahren wird Gott dann den Aufstand von Gog und Magog in Offenbarung 20, das ist nicht das Gleiche wie hier. Das ist ein Angriff am Ende des tausendjährigen Reiches. Und darum kommen diese Ausdrücke nochmals vor, weil sie erinnern an diesen letzten Angriff am Anfang des tausendjährigen Reiches. Also die Gottlosigkeit des Kommunismus ist eine solche Saat, dass selbst wenn der Sohn Gottes da auf Erden ist und die Herrschaft antritt in Zion, sie dennoch einen Angriff wagen werden. Das ist zutiefst diese Rebellion gegen Gott. Aber dann ist fertig. Nicht mehr, das ist der letzte Angriff. Und das gibt dann die Erklärung, warum diese Waffen eben verheizt werden können während 7 Jahre. Und dann haben wir Kapitel 40 bis 48, der Endzeit-Tempel, wo wieder geopfert wird. Aber warum? Diese Opfer werden nur eine Erinnerung sein an Golgatha. Nicht wahr? Der Herr Jesus hat das eine Opfer vollbracht im Jahr 32 nach Christus. Und damit waren alle Opfer erfüllt. Und von dort an haben die Christen das Abendmahl gefeiert, durch die Jahrhunderte hindurch. Das war keine Wiederholung des Opfers, sondern ein Gedächtnis an Golgatha. Aber dieses Gedächtnis wird nicht ewig sein, nur bis zur Entrückung. 1. Korinther 11. Ihr verkündiget den Tod des Herrn, bis er kommt. Gut, und dann nach der Entrückung? Dann haben als Erinnerung an Golgatha diese Opfer im dritten Tempel ihre Bedeutung. Aber diese Opfer werden gestoppt werden, sobald der Antichrist den Tempel entweihen wird und der Überrest wird fliehen. Die große Drangsal beginnt. Nach 1260 Tagen ist Ende. Der Herr Jesus kommt wieder. Aber in Daniel 12 lesen wir, dass das Opfer wird ausbleiben, 1290 Tage. Das heißt, bereits 30 Tage nach der Wiederkunft Christi wird der Opferdienst wieder eingeführt. Und dann wird der Hesekiel-Tempel realisiert in seinem weiten Ausbau. Und diese Opfer in Hesekiel 40 bis 48, die werden da sein als Erinnerung an Golgatha. Sie haben in sich keine Bedeutung, keinen Wert. Es ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Aber deshalb haben wir gesehen heute Morgen, Golgatha wird in den äußersten dritten Vorhof hineinfallen. Und so wird der Golgatha-Felsen durch das ganze tausendjährige Reich gewissermaßen der Gedenkort sein, wo die Völker jährlich zum Laubhüttenfest kommen und sie sehen, das wahre Opfer ist da in Jerusalem im Heidenvorhof geschehen. Und diese Opfer nach Hesekiel, die haben nur symbolische Bedeutung als Gedächtnis an Golgatha. Ich wurde verschiedentlich gefragt, so in der Pause, wo ist dann der Platz der Gemeinde? Die Gemeinde wird mit Christus kommen, wenn er erscheint auf dem Ölberg. Und sie wird alles mit ihm teilen. Und sie wird herrschen mit Christus 1000 Jahre. Offenbarung 20 und viele andere Stellen. Lukas 19, im Gleichnis der Pfunde, da sagt der Herr, ein treuer Knecht wird über 10 Städte regieren, ein anderer über 5 Städte, ein anderer über eine Stadt. Das heißt, der Herr wird den Gläubigen der Gemeinde, der Kirche, Regierungs- und Verwaltungsaufgaben übertragen während des tausendjährigen Reiches. Und so werden wir also mit den Menschen im tausendjährigen Reich Umgang haben, obwohl wir einen Auferstehungskörper haben, sie nicht. Einen ganz normalen Umgang haben, so wie der Herr als Auferstandener normalen Umgang hatte mit den Jüngern und mit ihnen aß und mit ihnen sprach. Das wird so ganz normal möglich sein. Unsere Wohnung ist im Haus des Vaters, im Himmel. Dort wohnen wir und auf der Erde arbeiten wir. Also es wird ganz sicher nie langweilig werden. Und wir müssen auch Probleme lösen. 1. Korinther 6 sagt Paulus, ihr habt Probleme in der Gemeinde und könnt die nicht lösen. Jetzt geht ihr vors Gericht. Ja, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Also, wenn ihr da in der Zukunft mal die Probleme der Welt lösen werdet und auch juristische Probleme lösen werdet, wieso könnt ihr das nicht jetzt? Die Gemeinde hat die Aufgabe, zwischen zivilrechtliche Dinge, zwischen Geschwistern in der Gemeinde zu regeln. Da brauchen wir nicht das öffentliche Gericht, das macht die Gemeinde. So sagt er das. Und das hat ganz praktische Bedeutung, wenn man weiß, wir werden einmal mit Christus regieren, dann haben wir eine Würde, die uns jetzt schon verpflichtet, dass wir zwischenmenschliche Probleme in der Gemeinde auch mit der Hilfe und der Weisheit, die Gott uns durch sein Wort geben will, zu lösen suchen. Nicht davonlaufen, sondern lösen. Ja, das wäre zu Hesekiel 38, 39. Noch etwas Wichtiges, was uns Antwort gibt auf eine Frage, die immer wieder kommt. Ganz am Schluss von Hesekiel 39 heißt es, ich lese Vers 26 schon, und sie werden ihre Schmach tragen und alle ihre Treulosigkeit, mit welcher sie treulos gegen mich gehandelt haben. Wenn sie in ihrem Lande sicher wohnen und niemand sie aufschreckt, wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und ich mich an ihnen geheiligt habe vor den Augen der vielen Nationen. Und sie werden wissen, zum letzten Mal, und sie werden wissen, dass ich der Herr ihr Gott bin, indem ich sie aus den Nationen weggeführt habe und sie wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen dort übrig lasse. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, Wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr, der Ewige. Also erst dann kommt es zur völligen Sammlung der Juden aus aller Welt. Dann wird er völlig zurückführen. Es wird keine Diaspora mehr geben im Ausland. Weder in New York noch irgendwo, auch nicht in Zürich Enge und so. Keinen mehr zurücklasse. Aber wichtig ist, die Juden müssen nach der Bibel nicht alle zurückkehren vor der Wiederkunft Christi. Es gibt manchmal so Schlaumeier, die sagen, ja, rechnen wir doch mal aus, 122 Jahre, jetzt sind so viele Juden zurückgekehrt, aber wie viele gibt es noch im Ausland? Ja, dann können wir vielleicht noch ein paar hundert Jahre warten, bis die alle zurückgekehrt sind vor der Wiederkunft Christi. Die müssen gar nicht alle. Nach der biblischen Prophetie kehrt ein Teil aus aller Welt zurück ins Land der Väter, aber die Letzten werden erst gesammelt werden nach der Wiederkunft Christi. Und darauf bezieht sich übrigens Matthäus 24, nach der Beschreibung der Wiederkunft Jesu, heißt es, die Engel werden ausgesandt werden mit Posaunen, um die Auserwählten von den vier Winden her, von den äußersten Enden des Himmels zu sammeln. Matthäus 24, 31. Das sind die Auserwählten aus Israel, die werden alle gesammelt werden ins Land Israel. Und dann kommt es zur Geistesausgießung. Vers 29. Das ist das Pfingsten nach Joel 3. Das hat also nichts zu tun mit unserer Zeit. Alle, die glauben, heute wäre die Zeit, wo eine neue Geistesausgießung kommt, die haben den Kalender total durcheinander gebracht. Und das ist eine gefährliche Sache. Paulus sagt in 2 Timotheus 2 von solchen, die den Glauben etlicher zerstören und umkehren, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Die haben auch den Heilsplan Gottes durcheinander gebracht. Die sagen, das ist schon jetzt. Die Auferstehung ist nicht schon jetzt. Die Auferstehung wird dann sein, wenn der Herr wiederkommt bei der Entrückung. Und so ist es auch, wenn man den Kalender durcheinander bringt und sagt, die Geistesausgießung aus Joel, die ist heute, da zerstört man den Glauben, indem man die Gläubigen irreführt und ganz falsche Erwartungen in ihnen weckt. Das kommt erst da, am Anfang des tausendjährigen Reiches. Ja, jetzt wollen wir noch ein paar Details aus Hesekiel anschauen, und zwar im ersten Teil zuerst. Ich habe erklärt, der erste Teil wird sinnvoll überschrieben mit der Weggang der Herrlichkeit des Ewigen. Und das wollen wir näher anschauen, Hesekiel 8. In der Vision sieht Hesekiel den ersten Tempel in Jerusalem. Also er flog nicht nur in der Vision aus dem Irak nach Israel in der Endzeit, sondern er flog auch in der Vision aus dem Irak nach dem Land Israel zur damaligen Zeit. Und er sah den ersten Tempel. Ich lese Vers 3. Und er streckte das Gebilde einer Hand aus. Ein Tempel, ein Engel, der hier erscheint. Und er streckte das Gebilde einer Hand aus und nahm mich beim Haarschopf meines Hauptes. Und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in Gesichten Gottes nach Jerusalem an den Eingang des Tores des inneren Vorhofs, welches gegen Norden sieht. Ja? Das ist also das Nordtor des Lagers der Schechina im Salomo-Tempel. Wo der Standort des Bildes der Eifersucht war, welches zum Eifer reizt, dort sah Hesekiel ein Götzenbild im Tempel aufgestellt, damals. Und siehe, da selbst war die Herrlichkeit des Gottes Israels. Da sah er dort also im Vorhof, im inneren Vorhof sah er die Wolkensäule, die die Gegenwart Gottes anzeigte, die Schechina. Und dann wird ihm weiter gezeigt, wie viel Götzendienst in diesem Tempel betrieben wurde. Ganz traurig, er sieht da eine Gruppe von führenden Leuten, wie sie ganz versteckt an einem Ort Götzendienst betreiben. Ich lese Vers 11. Und 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel und Jaasania, der Sohn Schaffans, in ihrer Mitte stehend, standen davor, jeder mit seinem Rauchfass in seiner Hand. Der Duft einer Weihrauchwolke stieg empor. Ganz im Versteckten, im Tempelbezirk, betreiben die Götzendienst. Und wer ist dieser Jaasania ben Schaffan? Das ist eine traurige Gestalt. Schaffan kennt man doch aus der Erweckungszeit von König Josia. Einige Jahre früher war das, wo doch der Hohepriester Hilkia, als man den Tempel wieder restaurierte, das fünfte Buch Mose, die originale Rolle von Mose, wiedergefunden wurde. Hilkia gab diese Rolle dem Schreiber, also der so gut lesen konnte, Schaffan. Und Schaffan hat diese Rolle vor dem König verlesen und das hat eine gewaltige Erweckung und Erneuerung ausgelöst. Zurück zur Bibel, zurück zur Heiligen Schrift. Schaffan war also ein Mann, den Gott gebrauchen konnte in der Erneuerung und Reformation des Volkes Gottes. Und das ist einer seiner traurigen Söhne, der führend war im Götzendienst. Jeder ist selber vor Gott verantwortlich. Nicht die Eltern können einfach verantwortlich gemacht werden für die Kinder. Das zeigt sich hier. Es lohnt sich, dem nachzugehen. In der Familie Schaffan gibt es noch andere. Die sind den Weg mit dem Gott Israels gegangen. Aber Jaasania nicht. Ja, und noch etwas Abscheuliches sieht Hesekiel. Vers 14. Und er brachte mich an den Eingang des Tores des Hauses des Herrn, das gegen Norden ist. Und siehe, dort saßen die Frauen, welche den Tammuz beweinten. Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn? Du sollst weiter noch größere Gräuel sehen als diese. Tammuz ist ein babylonischer Fruchtbarkeitsgott, entspricht dem Baal der Kanaaniter. Die Kanaaniter lehrten Baal, nach der fruchtbaren Zeit stirbt er, die Sommerhitze, das ist der Gott Mott, tötet ihn. Und dann ist er tot, bis er dann wieder im Frühjahr wieder aufersteht und neue Fruchtbarkeit bringt. Also so gab es diesen Mythos von Tammuz, dem sterbenden und wieder auferstehenden Gott, entsprechend dem Zyklus von Fruchtbarkeit und Dürre im Land Kanaan. Und da gab es also diesen Ritus, dass besonders Frauen den Tod des Fruchtbarkeitsgottes Baal Tammuz beweinten. Das wurde da im Tempel gemacht. Aber es gibt noch Schlimmeres, sagt er. Vers 16. Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn. Und siehe, am Eingang des Tempels des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar, waren 25 Männer, ihre Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihre Angesichter gegen Osten gerichtet. Und sie bückten sich gegen Osten hin vor der Sonne. Und Gott sagte: Ich muss die richten. Der Tempel in Jerusalem war ja so ausgerichtet, dass man in den inneren Vorhof kam, von Osten her. Oder die Eingänge waren ja gegen Osten gerichtet. Der Eintretende hatte also den Rücken gegen die Sonne. Das ist ganz anders oft in Ägypten. Dort sind die Tempel genau umgekehrt orientiert, sodass der Eintretende sein Gesicht hatte gegen die aufgehende Sonne. Ja, der Sonnengott war ja einer der höchsten Götter. Und der Pharao wurde ja auch mit dem Sonnengott in Verbindung gebracht. Re oder Re Amun oder Aton, die Sonnenscheibe. Man betrachtet in Ägypten die Sonne als einen Gott, der am Morgen aufersteht und am Abend stirbt. Er geht in die Unterwelt, um am nächsten Tag wieder neu aufzuerstehen. Und darum war es also wichtig, den Blick gegen Sonnenaufgang zu haben, weil der Mensch mit diesen Naturgöttern eine Begegnung haben wollte in den Tempeln Ägyptens. Aber die Israeliten kehrten der aufgehenden Sonne den Rücken zu und hatten das Gesicht gegen das Haus, das Tempelhaus, gegen das Allerheiligste, weil sie nicht der Schöpfung begegnen wollten, sondern dem Schöpfer. Und was machen die? Die drehen den Rücken gegen das Tempelhaus, damit sie die Gesichter haben gegen die aufgehende Sonne über dem Ölberg. Das ist eine ganz bewusste Abwendung von dem Gott der Bibel. Es ist genau das, was unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten seit den 60er Jahren gemacht hat. Retour à la nature. Zurück zur Natur. Und zu den Naturgöttern. Und man glaubt an kosmische Kräfte in der Natur und in Heilmitteln und in Edelsteinen und so weiter. Das ist genau das, die Verehrung der Schöpfung und von angeblichen Schöpfungskräften, anstatt den Schöpfer zu verehren. Den Rücken gegen das Tempelhaus und das Gesicht gegen die Sonne. Und Gott sagt, das ist genug Grund. Ich muss Jerusalem zerstören. Und nun haben wir die Wolke der Herrlichkeit gesehen, Kapitel 8, Vers 4. Und schauen wir Kapitel 9, Vers 3. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über welchem sie war, zu der Schwelle des Hauses hin. Da sieht er sie am Eingang des Tempelhauses. Nächste Stelle, Kapitel 10, Vers 4. Vers 3. Am Schluss. Und die Wolke erfüllte den inneren Vorhof. Und die Herrlichkeit des Herrn hatte sich von dem Cherub auf die Schwelle des Hauses hin erhoben. Weiter, Vers 18. Und die Herrlichkeit des Herrn begab sich von der Schwelle des Hauses hinweg und stellte sich über die Cherubim. Und die Cherubim erhoben ihre Flügel und hoben sich vor meinen Augen von der Erde empor, als sie sich hinwegbegaben, und die Räder waren neben ihnen, und sie stellten sich an den Eingang des östlichen Tores des Hauses des Herrn. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Jetzt sieht man die Schechina beim Osttor des Tempels. Und weiter lese ich in Kapitel 11, Vers 22. Und die Cherubim erhoben ihre Flügel und die Räder waren neben ihnen. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Mitte der Stadt und stellte sich auf den Berg, welcher gegen Osten der Stadt ist. Das ist der Ölberg. Jetzt ist die Schechina also aus dem Tempelhaus hinausgegangen, hatte den inneren Vorhof erfüllt, ging durch das Osttor hinaus. Und somit ging es also durch das Tor hinaus, wo heute das goldene Tor ist, wo in diesem Bau noch die originalen Torpfosten drin zu sehen sind. Von dem Tempel Osttor und ging hinüber auf dem Ölberg und dann war sie verschwunden. Und die Schechina kam nie mehr zurück, als der zweite Tempel gebaut wurde. Aber wir haben heute Morgen gelesen, Hesekiel 43, wie Hesekiel sieht, wie die Schechina am Anfang des tausendjährigen Reiches zurückkehren wird, von Osten her durch das Osttor in den Tempel hinein. Und das Osttor wird geschlossen werden, um zu zeigen, Gott wird sein Volk nie mehr verlassen. Bis ans Ende der Welt wird die Schechina bleiben. Also sehr eindrücklich, wie man diesen Weggang sieht. Gott war geduldig, er ging nicht sofort weg aus diesem Tempel. Obwohl so viel Gräuel und Sünden da waren, im Tempelbezirk sogar. Und wir sehen, die Wolke geht so zögerlich weg. Also man könnte richtig sagen, es ist dem Herrn überhaupt keine Freude, hier wegzugehen. Aber er muss, weil hier mit der Sünde nicht gebrochen wird. Und dann ging er weg. Und so sehen wir, können wir das auch übertragen auf eine Kirche, die den Weg Gottes und sein Wort verlässt. Und da muss Gott auch weg. Und er verlässt. Und damit natürlich auch diejenigen, die ihm nachfolgen müssen, auch weg. Nun ist aber eindrücklich, in der Vision sieht Hesekiel inmitten Jerusalems Leute, die trauern und die leiden unter diesen Missständen unter dem Volk Gottes. Hesekiel 9, da sieht Hesekiel Engel, die kommen, um schließlich die Stadt zu zerstören. Also Engel, die hinter der Szene standen, als die Babylonier Jerusalem zerstören mussten. Und ich lese Kapitel 9, Vers 4. Da sieht Johannes, da sieht Hesekiel einen Engel in Linnen gekleidet mit einem Tintenfass eines Schreibers an seiner Hüfte. Und der Herr sprach zu ihm: Gehe mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen an die Stirnen der Leute, welche seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Und zu jenen sprach er vor meinen Ohren: Geht hinter ihm her durch die Stadt und schlaget euer Auge, schone nicht und erbarmet euch nicht, mordet bis zur Vertilgung, Greise, Jünglinge und Jungfrauen und Kinder und Weiber. Aber naht euch niemandem, an welchem das Zeichen ist. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Und sie fingen an bei den alten Männern, welche vor dem Haus waren. Und so weiter. Also, Gott sieht in Jerusalem diejenigen, die traurig sind über diese Missstände und diesen Götzendienst. Und da muss dieser Engel ein Zeichen machen an ihre Stirn, damit diese Personen verschont werden im Gericht. Jeremia war ein solcher. Der kam lebend aus dem Krieg. Die Babylonier haben schließlich, als sie Jerusalem erobert hatten, Jeremia befreit. Und die wussten genau, wo Jeremia stand. Die haben den nicht getötet. Er war so einer, der ein unsichtbares Zeichen an der Stirn hatte. Und das Schöne ist, das hebräische Wort hier für Zeichen heißt Taf. Und das ist gleichzeitig der Name für den letzten Buchstaben im Alphabet, für das T. Aber das T schrieb man zur Zeit Hesekiel im Hebräischen als ein Kreuz. Die haben ein Kreuz auf die Stirn gemalt. Und diejenigen, die das Kreuzeszeichen auf der Stirn hatten, die sollten verschont werden vor dem göttlichen Gericht. Also ganz eindrücklich auch dieser Hinweis auf die einzige rettende Grundlage, das Kreuz von Golgatha. Also das wollte ich sagen zu diesem besonderen Teil in der ersten Partie von Hesekiel, der Weggang der Wolke der Herrlichkeit. Die Rückkehr der Wolke der Herrlichkeit haben wir heute Morgen behandelt. Und jetzt möchte ich noch eine Perle herausgreifen aus dem Mittelteil. Die Prophetie über die Heidenvölker. Und zwar lese ich hier aus Hesekiel 26 die Prophetie über den Untergang von Tyros. Tyros war damals etwa das, was heute New York ist, das Zentrum des Welthandels. Die Tyrer, die Libanesen dort, wurden steinreich durch die Kontrolle des internationalen Handels im Mittelmeer und weit darüber hinaus, in der ganzen alten Welt, kann man sagen. Und die Tyrer haben Freude gehabt, als sie hörten, dass Jerusalem unterging. Weil so konnten sie noch mehr Einnahmen sichern, die in Jerusalem eben auf der Handelsroute noch abgezwackt hatte. Hesekiel 26,1. Und es geschah im 11. Jahr, also 586, am 1. des Monats, da geschah das Wort des Herrn zu mir also: Menschensohn, darum, dass Tyrus über Jerusalem spricht, haha, zerbrochen ist die Pforte der Völker. Sie hat sich mir zugewandt. Ich werde erfüllt werden. Sie ist verwüstet. Jetzt kann Jerusalem keinen Zoll mehr verlangen für die Händler, die da von Süden kommen, in den Libanon. Darum, so spricht der Herr, der Ewige, siehe, ich will an dich, Tyrus. Und ich werde viele Nationen wieder dich heraufbringen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Und sie werden die Mauern von Tyros zerstören und seine Türme abbrechen, und ich werde seine Erde von ihm wegfegen und es zu einem kahlen Felsen machen. Ein Ort zum Ausbreiten der Netze wird es sein, mitten im Meer. Denn ich habe geredet, spricht der Herr, der Ewige. Und es wird den Nationen zur Beute werden. Und seine Töchter, die auf dem Gefilde sind, werden mit dem Schwert getötet werden. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Denn so spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich werde Nebukadnezar, den König von Babel, den König der Könige, von Norden her gegen Tyros bringen mit Rossen und Wagen und Reitern. Und mit einer großen Volksschar. Er wird deine Töchter auf dem Gefilde mit dem Schwert töten. Und er wird Belagerungstürme gegen dich aufstellen und einen Wall gegen dich aufschütten und Schilde gegen dich aufrichten. Und er wird seine Mauerbrecher wieder deine Mauern ansetzen und deine Türme mit seinen Eisen niederreißen. Von der Menge seiner Rosse wird ihr Staub dich bedecken. Vor dem Lärm der Reiter und Räder und Wagen werden deine Mauern erbeben, wenn er in deine Tore einziehen wird, wie man in eine erbrochene Stadt einzieht. Mit den Hufen seiner Rosse wird er alle deine Straßen zerstampfen, und dein Volk wird er mit dem Schwert töten, und die Bildsäulen deiner Stärke werden zu Boden sinken. Und sie werden dein Vermögen rauben und deine Waren plündern und deine Mauern abbrechen und deine Prachthäuser niederreißen, und deine Steine und dein Holz und deinen Schutt werden sie ins Wasser werfen, und ich werde dem Getöne deiner Lieder ein Ende machen. Und der Klang deiner Lauten wird nicht mehr gehört werden. Und ich werde dich zu einem kahlen Felsen machen, ein Ort zum Ausbreiten der Netze wirst du sein. Du wirst nicht wieder aufgebaut werden. Gut, wir haben einige klare Prophezeiungen. Die Mauern von Tyros werden zerstört werden. Tyros wird ein kahler Fels werden. Und die Menschen auf dem Gefilde werden getötet werden. Nebukadnezar wird Tyros zerstören. Und schließlich lesen wir, das Vermögen wird geraubt werden. Und man wird die Steine, das Holz, den Schutt ins Wasser werfen. Und dann wird Tyros ein kahler Fels werden, wo man die Netze aufspannt. Also, das hat sich so erfüllt. Einige Jahre später, nach dieser Prophetie, ist, das heißt eigentlich in den Jahren 585 bis 573, da haben die Babylonier unter Nebukadnezar Tyros belagert. 13 Jahre Belagerung. Und schließlich haben sie die ganze Stadt dem Erdboden gleich gemacht, aber die schlauen Tyrer, die hatten eine Flotte. Und die haben alle Reichtümer genommen aus der Stadt, auf ihre Schiffe getan und sind hinausgefahren auf die vorgelagerte Insel vor Tyros. Und die haben sagen können, haha, Nebukadnezar, du hast nichts gekriegt. Tyros zerstört, all diese Punkte sind erfüllt worden, aber er hat ihren Reichtum nicht plündern können und Tyros war von nun an eine Ruinenstadt. Aber nichts von dem ins Wasser geworfen und ein kahler Fels, wo man die Netze ausspannt. Hätte man sagen können, so, das ist falsch, ein Beispiel für Falschprophetie. Also ein Teil hat sich da erfüllt, aber längst nicht alles, was in diesem Kapitel steht. Hesekiel, ein Falschprophet. Ja, halt. Lesen wir den Text genau. Ich habe in meiner Bibel immer angestrichen, wenn es heißt, ab Vers 7, Nebukadnezar, und dann heißt es Vers 8, er. Und im gleichen Vers, er. Vers 11, er. Das hat sich alles erfüllt unter Nebukadnezar. Aber dann Vers 12 heißt es, und sie werden dein Vermögen rauben und deine Waren plündern und deine Mauern abbrechen und deine Prachthäuser niederreißen. Deine Steine, dein Holz und deinen Schutt werden sie ins Wasser werfen. Dieser Wechsel von er auf sie ist eigentümlich. Und nun, man musste ein bisschen warten. 332 kommt Alexander der Große. Und er will die Stadt auf der Insel erobern. Und er hat keine Flotte. Aber er hat so gute Ingenieure, die haben alles, all die Ruinen von Altyros haben sie ins Meer geworfen. Haben sie einen Damm gemacht, so einen Kilometer etwa rüber, auf die Insel. Haben hohe Türme mit Rädern, etwa 30 Meter hoch, haben sie gebaut und sind damit über den Damm gefahren und haben die Stadt auf der vorgelagerten Insel erobert und geplündert. Aber die mussten so viel Material hineinwerfen ins Meer, dass die Stadt wirklich ein kahler Felsen war. Und die Steine reichten nicht, so hat man auch den Schmutz und Dreck von Altyros ins Meer geworfen, um diesen Damm zu bauen. Und das hat sich alles erfüllt erst mit Alexander. Genau da, wo der Prophet wechselt auf sie werden. Und erst da hat sich das erfüllt. Und so sehen wir, die Prophetie hat sich in Phasen, so wellenweise erfüllt. Aber das stand ja hier, 26 Vers 3, haben wir gelesen. Und ich werde viele Nationen wie dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Die Erfüllung in Phasen. Und so hat sich zuerst das eine erfüllt, da muss man einfach ein bisschen Geduld haben, bis dann Alexander der Große kam und da hat sich das Weitere erfüllt. Und die Archäologie hat ein Problem mit Tyrus. Man konnte Tyrus nicht mehr finden. Archäologisch nicht belegbar. Also den Felsen, den kennt man, ja? Es ist so, durch den Schwemmsand im Laufe der Jahrhunderte hat sich dieser Damm so, es wurde dieser Damm so angereichert, dass die vorgelagerte Insel heute eine Halbinsel ist. Und da ist das moderne Tyrus von heute. Aber der Fels ist immer noch dort. Und was machen die Fischer dort? Netze aufspannen zum Trocknen. Heute. Und da möchte ich noch lesen, Ezekiel 26, Vers 20. So werde ich dich hinabstürzen zu denen, welche in die Gruben hinabgefahren sind, zu dem Volk der Urzeit, und werde dich wohnen lassen in den untersten Örten der Erde, in den Trümmern von der Vorzeit hier, mit denen, welche in die Grube hinabgefahren sind, auf dass du nicht mehr bewohnt werdest. Und ich werde Herrlichkeit setzen in dem Lande der Lebendigen. Zum Schrecken werde ich dich machen, und du wirst nicht mehr sein. Und du wirst gesucht und in Ewigkeit nicht wiedergefunden werden, spricht der Herr, der Ewige. Also die Gegner, die Gottesleugner hätten ja Gelegenheit bis heute, doch dort wieder eine Stadt aufzubauen auf dem Felsen. Dann könnten sie dieses Wort widerlegen, ja? Das ist nie geschehen. Das ist nie geschehen. Die Prophetie hat sich erfüllt bis in unsere Zeit hinein. Aber man muss manchmal Geduld haben, um die Phasen in der Erfüllung abzuwarten. Auch das eine schöne Perle aus dem Buch Ezekiel.